Das ist Pflege für die Ohren. Der Podcast rund um die onkologische Pflege.
Hallo und herzlich willkommen bei Pflege für die Ohren und unserem Themenspecial Dranbleiben, Adhärenz bei hämatologischen Erkrankungen. Mein Name ist Mirko Laux und ich werde in dieser und in den nächsten beiden Folgen Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten zum Thema Adhärenz oder Therapiemotivation interviewen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Christina Demmerle. Sie ist Psychotherapeutin und hat unter anderem eine Weiterbildung zur Psychoonkologin bei der Deutschen Krebsgesellschaft absolviert. Sie leitet das Psychoonkologie-Team am Universitären Zentrum für Tumorerkrankungen an der Uniklinik in Frankfurt am Main. Liebe Frau Demmerle, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Laux, vielen Dank für die Einladung.
Frau Demmerle, ich starte direkt mit meiner ersten Frage. Der Begriff Adhärenz ist Ihnen bestimmt geläufig. Wie würden Sie Adhärenz definieren?
Adhärenz ist ja erstmal ein recht sperriger Begriff, der aber eigentlich nur so viel meint wie Therapietreue. So könnte man es vielleicht übersetzen. Also wie gut es sowohl dem Patienten und der Patientin, aber auch dem Arzt oder der Ärztin gelingt, einen gemeinsam entwickelten Behandlungsplan umzusetzen. Also es geht dabei so um die Einnahme von Medikamenten beispielsweise, aber auch wenn es um Veränderungen des Lebensstils geht, Einhalten einer bestimmten Diät oder Durchführung von Übungen. In der Onkologie haben wir dabei vor allen Dingen in der Langzeittherapie eben das Thema mit der Einnahme von Medikamenten, das würde ich sagen, steht da im Vordergrund. Es geht also darum, was außerhalb der Behandlungsräume passiert. Und das ist deshalb so relevant, weil es einfach einen großen Einfluss auf den Therapieerfolg hat, wie gut es dem Patienten, der Patientin gelingt, eben die Dinge, die gemeinsam vereinbart wurden, umzusetzen. Wir wissen, dass eine unzureichende Therapietreue zu einer schlechteren Lebensqualität führt, aber eben auch zu einer geringeren Lebensdauer führen kann.
Jetzt haben Sie schon das Wort Therapietreue angesprochen. Den Begriff der Therapietreue setze ich immer mit Compliance gleich und den Begriff der Adhärenz eher mit der Therapiemotivation. Also das Patientenverständnis, was hinter dem Begriff der Compliance liegt, das ist ja sozusagen ein anderes wie bei der Adhärenz. Was denken Sie denn aus Sicht der Psychoonkologin, was Patienten brauchen, damit die Adhärenz oder die Therapiemotivation im Rahmen der Therapie verbessert werden kann?
Man muss vielleicht zu Beginn sagen, wir wissen gar nicht genau, wie hoch eigentlich die Adhärenz, also die Bereitschaft, eine Therapie auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten, wie das eigentlich verteilt ist. Also man kann in Studien das ganz schlecht erfassen, weil natürlich, wenn ich Menschen frage, wie gewissenhaft sie Medikamente einnehmen, das so einen ersten Erinnerungseffekt hat. Und deshalb wissen wir gar nicht so genau, wie groß die Herausforderung eigentlich ist. Man geht aber davon aus, dass einer von zwei Patienten, Patientinnen Schwierigkeiten dabei hat, die Adhärenz aufrechtzuerhalten. Und zur Frage, so was kann man tun? Ich glaube, da werden wir im Verlauf auch nochmal das ein oder andere hören. Aber so grundsätzlich geht es eben darum, eine gemeinsame Idee, dass Arzt und Patientin eine gemeinsame Idee davon entwickeln, was wichtig ist, was hilfreich ist, was notwendig ist im Rahmen des Behandlungsplans und gemeinsam erstmal so ein Commitment dazu haben, das ist das, worauf wir uns verständigen wollen.
Und viele Patienten suchen ja durchaus auch nochmal das Gespräch mit Ihnen als Psychoonkologin. Spielt da das Thema Therapietreue oder Therapiemotivation auch eine Rolle? Also werden Sie quasi direkt gefragt, was kann ich tun oder warum passiert mir das, dass ich Medikamente vergesse? Können Sie mir helfen?
Interessant ist, dass das tatsächlich in unseren Gesprächen selten von Patientinnen und Patienten angesprochen wird. Und ich glaube, dass das auch, wenn ich mich mit ärztlichen Kolleginnen unterhalte oder auch der Pflege, dass das tatsächlich eins der Hauptherausforderungen ist, überhaupt dieses Thema besprechbar zu machen. Patientinnen überschätzen in der Regel ihre Adhärenz, also ihre Fähigkeit, Medikamente auch regelmäßig einzunehmen. Und deshalb ist auch so ein kleiner Weißkittel-Effekt, dass ich vielleicht auch mich nicht traue, dass ich Sorge habe, das Thema eben auch mit meinem Behandler oder Behandlerin zu besprechen und deshalb das nicht so sehr zum Thema macht. Und das betrifft uns natürlich nur in zweiter Linie als Psychoonkologinnen, aber selten wird es von Patientinnen von sich aus betrachtet, wenn geht es eher um so grundlegende Therapieentscheidungen, also will ich das überhaupt weitermachen.
Das ist ganz spannend. Vielen Dank. Sie haben ja gerade den Weißkittel-Effekt angesprochen. Und genau da dachte ich, vielleicht ist es ja bei Ihnen als Psycho-Onkologin so, dass ein Patient sich eher sozusagen traut zu sagen, es fällt mir da schwer. Haben Sie denn aus Ihrer Erfahrung, aus den vielen Gesprächen mit Patienten ein Positivbeispiel für unsere Zuhörer, wo Sie sagen, da hat ein Patient mich beeindruckt mit seiner Adhärenz?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vor allen Patientinnen, denen es gelingt, teilweise ja wirklich komplexe Medikamentenpläne durchzuhalten, da tatsächlich von vielen beeindruckt bin. Auch wenn ich aktuell nicht dazu gezwungen bin, regelmäßig Medikamente einzunehmen, weiß ich doch, wie viele andere auch, um die Herausforderung, was es bedeutet, allein schon eine Zahnschiene regelmäßig zu tragen oder Zahnseide regelmäßig zu benutzen. Und dann male ich mir so aus, was das bedeutet, eben komplexe, auch aufeinander abgestimmte Medikamentenpläne einzuhalten. Nicht alle Tage sind gleich, aber Medikamentenpläne tun eben so, als sei das so. Ja, und da erlebe ich viele Patienten, die sehr damit ringen, eben sehr gewissenhaft diese Dinge auch einhalten zu wollen. Wenn ich jetzt eine Patientin mal rausgreife, auch wenn das allen anderen nicht gerecht wird, war das jemand, der deutlich auch unter den Nebenwirkungen einer oralen Tumortherapie litt, aber der es gelungen war, so dieses positive Bild von dem, was sie dort eben einnahm, zu bewahren, indem sie so eine Art Dankbarkeitsübung integriert hat zu der Einnahme des Medikaments und eben immer wieder sich vor Augen geführt hat, dass es einen positiven Effekt hat, dass die Einnahme dieses Medikaments eben für sie eine potenzielle Verlängerung ihres Lebens bedeutet und sich das immer wieder so in den Vordergrund gerückt hat. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Als Psychotherapeutin weiß ich, dass Sie sich auch mit dem Thema Motivationspsychologie viel beschäftigt haben. Können Sie uns aus Ihrer Sicht 3 positive Faktoren und vielleicht auch 3 hinderliche Hürden benennen, wie man das Therapieverhalten, das Einnahmeverhalten positiv beeinflussen kann, beziehungsweise was es unter Umständen schwierig macht?
Ich fange mal mit dem an, was es schwierig macht. Also neben so einer allgemeinen Vergesslichkeit, dass wir Menschen eben, wenn wir viel im Kopf haben, an viele Dinge denken müssen, uns auch bestimmte Dinge hinten runterfallen, kommt eben noch etwas dazu, dass wir, wenn wir an orale Tumortherapie denken, es ja auch mit unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen zu tun hatten. Das bedeutet, etwas einzunehmen, ein Medikament einzunehmen, obwohl ich weiß, dass es mir danach vielleicht erstmal schlechter gehen wird. Und darin sind wir Menschen einfach nicht gut. Wir haben immer eher die Perspektive kurzfristiger Gewinn vor langfristigem Nutzen. Und das bedeutet, es ist so eine innere Hürde, über die ich auch drüber gehen muss. Weiterhin ist so eine Hürde, dass mir vielleicht schwerfällt, an einem Verhalten festzuhalten, obwohl es mir schon besser geht. Da denke ich jetzt so an den Bereich der Erhaltungstherapien, dass ich eben, obwohl in der aktuellen Situation erstmal die Gefahr gebannt ist, trotzdem an einem Verhalten festhalten muss und gar nicht so die direkte Wirkung sehe. Der kritischste Punkt, und da haben Behandlerinnen und Behandler aber auch einen großen Einfluss, ist eben das fehlende Verständnis, also gar nicht so genau zu wissen, warum soll ich denn jetzt dieses eine oder das andere tun und was habe ich denn an positiven Effekt zu erwarten. Und so ist das eben auch mit den positiven Faktoren, dass ich daran ansetzen kann und sagen, diese offene Kommunikation, worüber wir ja auch vorhin sprachen, also überhaupt die Bereitschaft, das offen zu legen, dass es mir schwerfällt, regelmäßig Medikamente einzunehmen, dass das mit dazu führt, dass es eben besprechbar wird und Behandlerinnen und Behandler eben auch Tipps, Hinweise und Unterstützung anbieten können. Dazu gehört sowas wie kluge Erinnerungen im Alltag, also dass ich versuche, die Einnahme an was zu knüpfen, was in meinem Alltag schon regelmäßig gelingt. Sei es das Zähneputzen, sei es die Katze füttern, sei es der Spaziergang mit dem Hund. Also irgendetwas, was so in meinem Leben eine Routine hat und daran zu versuchen, auch die Medikamenteneinnahme anzuknüpfen. Es gibt Erinnerungen im Handy. Ich kenne PatientInnen, die Apps benutzen, die sie eben daran erinnern, ihre Medikamente zur rechten Zeit zu nehmen. All das können so Hilfsmittel sein, um uns dabei zu unterstützen, die Adhärenz zu erhöhen. Entscheidend erlebe ich, so auch in den Gesprächen, wenn sie mit Patienten stattfinden, das, was ich aus dem Beispiel der Patientin gesagt hat, sich immer wieder den positiven Effekt, also das, was ich durch die Einnahme zu erwarten habe, zu visualisieren, gerade weil wir wissen, dass es nicht so einen direkten Zusammenhang gibt. Ich nehme etwas ein, dann geht's mir besser, sondern ich brauche eben den langen Atem und es geht eher um eine kontinuierliche Medikation.
Welche Rolle spielt die Kommunikation dabei? Sie haben eben gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Patient gut Bescheid weiß, dass eine gute Kommunikation zwischen Behandlern und Patienten stattfindet, dass er versteht, was er da tut oder warum er etwas tut. Aber gerade das, was Sie eben angesprochen haben, dass sozusagen auf der kognitiven Ebene zu wissen, ich tue mir damit was Gutes, ist aber körperlich vielleicht erstmal gar nicht zu spüren, sondern ganz im Gegenteil eher Nebenwirkungen zu spüren, die noch oben drauf kommen. Das kann ja schon hinderlich für die Motivation sein. Wie wichtig finden Sie da das Gespräch oder ich sag mal den Prozess des Gesprächs? Das ist ja auch mit einem Gespräch wahrscheinlich gar nicht getan.
Definitiv, glaube ich, braucht es von Behandlerinnenseite, und da sehe ich neben den Ärztinnen und Ärzten auch die onkologische Pflege eben als einen wesentlichen Ansprechpartner, die eben so eine Offenheit mitbringen für die Herausforderungen, die Patientinnen und Patienten haben. Und im Gespräch zu bleiben, zu überprüfen, herauszufinden, es geht da ja auch um eine gewisse Experimentierfreude, also zu schauen, wir versuchen mal, ob es damit besser klappen könnte oder mit was anderem vielleicht noch schlechter klappt, da auch so ein bisschen neugierig zu sein mit sich selbst. Und das kennen ja nicht nur Menschen, die in Krebstherapien sind, sondern das kennen wir alle. Ein neues Verhalten zu implementieren ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und deshalb braucht es, also da sind Psycho-Onkologinnen sicher Experten, aber auch die onkologische Fachpflege-Expertinnen dafür, Unterstützung anzubieten in dem Bereich. Wir aus psychologischer Sicht können sicher noch mal mehr so diese motivationalen Aspekte aufgreifen. Also tatsächlich so dieses initiale Motivation, aber auch das Festhalten an der Motivation, sich da immer wieder gemeinsam so eines Ziels zu vergewissern und das in Teilschritte zu zerlegen, also wie man es eben auch mit anderen Verhaltensänderungen machen würde.
Darf ich Sie noch spontan fragen, inwieweit aus Ihrer professionellen Sicht die Krankheitsverarbeitung, also die Auseinandersetzung mit der Erkrankung, eine Rolle spielt bei der Motivation? Also ich habe manchmal so aus der Praxis die Erfahrung, dass manche Patienten einfach unheimlich lange sich so mit dem Gedanken blockieren, warum bin ich krank? Und andere, die eben sagen, was soll ich da länger drüber nachdenken, es ist, wie es ist, ich mache das Beste draus, dass man dann den Eindruck hat, das funktioniert besser. Also die Therapiemotivation ist besser. Sie sind auch offener für Anregungen.
Das ist sicher ein wichtiger Punkt. So die Frage, mit jeder Einnahme eines Medikaments erinnere ich mich daran, schwer erkrankt zu sein. Und das bedeutet ja auch in dem Moment eine gewisse Bereitschaft, sich diesem Thema kurz zumindest zu öffnen. Das unterbricht mich in meinem Gestalten einer Normalität. Und das ist sicher etwas, was für viele Menschen auch sehr aversiv ist, was sie eher versuchen zu vermeiden. Und auch das kann mit reinspielen eben in die Zurückhaltung oder in sogenannte Non-Adherenz. Ob jetzt Menschen, die schon mehr Akzeptanz so zu ihrer Erkrankung haben, ob es ihnen leichter fällt, an Medikamenteneinnahmen festzuhalten, das kann ich aus meiner Praxis vielleicht im Einzelfall manchmal beobachten, wie die Studienlage dazu ist, kann ich nicht sagen. Ich vermute aber, oder meine Erfahrung aus den Gesprächen mit PatientInnen ist, dass es gut ist, so Start-Stopp-Mechanismen zu installieren. Also dass aus der Einnahme eines Medikaments nicht automatisch resultiert, dass ich dann wieder eine Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde mit Grübeln beschäftigt bin darüber, was mit dieser Erkrankung ist, welche Folgen das für mich haben kann, wie es mit mir weitergeht, sondern dass ich versuche, mit so Start-Stopp-Techniken eben das auf die Einnahme selbst zu begrenzen.
Sehr interessant. Sie haben uns positive Faktoren genannt, Sie haben uns hinderliche Faktoren genannt. Da waren ganz, ganz viele Anregungen dabei. Darf ich Sie abschließend noch fragen, vor Ihrem Hintergrund als Expertin, welche Tipps Sie noch mitgeben würden oder welche Erfahrungen Sie gemacht haben, die eben die Adhärenz positiv beeinflussen? Vielleicht einfach so wie eine Art Zusammenfassung.
Ja, zusammenfassend kann man vielleicht so die Top 3, also Routinen ausbilden, das wäre sicher so das einfachste handlungsorientierte Vorgehen. Was ich so für die Fachkolleginnen aber am wesentlichsten fände, ist so eine Awareness für das Thema, es nachzufragen im Gespräch und eine Offenheit mitzubringen und es zu normalisieren. Die Hürde von Patientinnen und Patienten, das anzusprechen, besteht ja häufig darin, dass ich Sorge habe, ich werde reglementiert, sanktioniert oder stehe in einem schlechten Licht da. Und wenn es Behandlerinnen gelingt, eine Offenheit herzustellen und zu sagen, das ist ein Thema, was ganz viele Patientinnen betrifft und vielen Menschen fällt es schwer, das umzusetzen, deshalb frage ich nach, dass das dazu führt, eben Sorge und Ängste ernst zu nehmen, aber eben auch Widerstände aufgreifen zu können und dann, das wäre so der dritte Tipp, dann Expertinnen hinzuzuziehen, wenn eben ich merke, so in der normalen Kommunikation kommen wir nicht weiter. Und das kann im ersten Schritt die onkologische Fachpflege sein und im nächsten Schritt eben auch Psychoonkologinnen oder Psychoonkologen, die noch mal mehr so sich diesem Thema Motivation, vielleicht auch dem Thema Krankheitsverarbeitung, aber vor allen Dingen auch so verschiedenen Techniken behelfen können, um eine positive Haltung gegenüber der Einnahme wiederherzustellen.
Frau Demmerle, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns Ihr Expertenwissen geteilt haben. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörerinnen viele Anregungen zur Unterstützung und Verbesserung der Adhärenz bekommen haben und so die Patienten zum Dranbleiben motivieren können. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und damit, liebe Pflegekräfte, verabschiedet sich Pflege für die Ohren in die Sommerpause. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wir sind am 21. August wieder da mit der dritten Folge unserer Reihe Dranbleiben – Adhärenz bei hämatologischen Erkrankungen. Ich bin Mirko Laux und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
Das war Pflege für die Ohren, der Podcast rund um die onkologische Pflege.